im geistlichen Leben wachsen. Da könnte ich nun viele Texte der Bibel heranziehen, denn viele sprechen über Wachstum, so wie 2. Petrus 1, was Jörg uns vorhin gelesen hat. Aber ich möchte es gerne anhand des Epheserbriefs entfalten. Wer ein Neues Testament zur Hand hat, am besten eine ganze Bibel, mache euch immer Mut, die Bibel in die Versammlungen mitzubringen. Wenn die Predigt langweilig ist, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Also, ich meine es gut mit euch. Bringt sie lieber mit. Epheserbrief, Kapitel 1. Wir lesen zunächst nur Vers 3. Da schreibt Paulus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was für zentnerschwere Worte. Ein Satz, aber so gefüllt. Paulus beginnt seinen Brief an die Epheser nicht mit dem, was wir als Christen tun sollen, sondern mit dem, was wir in Christus sind. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wir sind gesegnet. Das ist eine Tatsache, ein Ist-Zustand. Es gab einen chinesischen Christen, der hieß Ni To Sheng. Wir kennen ihn aber besser unter dem Namen Watchman Nee. Das war sozusagen sein Künstlername. Und er hat ein kleines Büchlein über den Epheserbrief geschrieben. Das sah vor 50 Jahren einmal so aus. Das Buch gibt es immer noch. Inzwischen sieht es anders aus. Aber damals, das Cover hat mir gut gefallen. Denn dargestellt durch diese Streichholzmännchen, sitze, wandle, stehe, so baut Paulus den Brief auf. Und so verläuft auch unser geistliches Wachstum. Wir müssen uns zuerst setzen, dann wandeln, dann stehen. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Also, erster Gedankengang, sitze. Paulus beginnt nicht mit dem, was wir tun sollen, sondern mit dem, was wir in Christus sind. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und ich betone geistliche Segnungen. Das Wort Segen ist ein Hauptwort der christlichen Sprache. Ich habe nicht gezählt, wie oft heute Morgen in diesem Gottesdienst schon das Wort Segen vorkam. Wir gebrauchen es ständig. Wir wünschen uns Segen, der Sandra für das neue Lebensjahr oder bei anderen Gelegenheiten. Wir verwenden das Wort, aber uns ist oft nicht bewusst, dass der Begriff Segen im Lauf der Heilsgeschichte Gottes anders gefüllt wurde. Segen im Alten Testament war nicht dasselbe wie der Segen, von dem Paulus hier spricht, geistlicher Segen in der Himmelswelt in Christus. Das will ich zeigen. Da müssen wir zu Beginn einmal ins Alte Testament. Das hilft nichts. Ihr wisst schon, ich lasse nicht 50 Bibelstellen aufschlagen in einer Predigt. Aber wenn mal eine Stelle Licht gibt, dann warum sollten wir sie nicht lesen? 5. Mose 7. Also, wer eine ganze Bibel hat, ist klar im Vorteil. 5. Mose 7 und wir lesen Vers 11 bis 16. Hier wird alttestamentlicher Segen, wie bei einem Abraham oder bei einem Hiob, auf wunderbare Weise zusammengefasst. So sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle, sagt Gott durch Mose zu seinem Volk Israel. Und es wird geschehen dafür, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut. Der alte Bund war ein Bund mit Bedingungen. Wenn Israel gehorchen würde, dann würde Gott segnen. Wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Und jetzt kommt's. Er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen, die Frucht deines Landes, dein Getreide, dein Most, dein Öl, den Wurf deiner Rinder, den Zuwachs deiner Schafe, in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, das heißt mehr als alle Völker. Kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Seht ihr, was das erste Kennzeichen alttestamentlichen Segens war? Fruchtbarkeit. Viel Land, viel Vieh, viele Kinder. Jetzt sagt ihr, Moment mal, das gibt es doch heute auch noch. Hier sind doch auch einige, die haben ein Stückchen Land, 400, 500 Quadratmeter und ein Häuschen drauf. Einige haben Vieh, Zwergkaninchen und Meerschweinchen und solche Sachen, ja, Kanarienvögel. Und hier, es gibt auch welche, die haben Kinder, wie ich sehe. Ja, aber man sagt doch nicht, oh, der hat ja ein Grundstück, das muss ein Christ sein. Der hat Vieh, jetzt weiß ich es aber sicher, das ist ein Christ. Der hat Kinder, hundertprozentig ist das ein Christ. Ist das ein Unterscheidungsmerkmal? Nicht-Christen haben das alles auch. Da ist doch gar kein Unterschied. Heute kann man so einen Menschen nicht erkennen, ob er gesegnet ist oder nicht. Da macht Gott heute keinen Unterschied mehr. Aber damals, wenn einer gesegnet war im alten Bund, konnte man sehen, er hatte Fruchtbarkeit. Und dann geht es weiter, falls ihr noch nicht überzeugt seid, Vers 15. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern wird sie auf alle deine Hasser bringen. Das zweite Kennzeichen war Gesundheit. Nun, hier sind viele, die erfreuen sich auch einer relativen Gesundheit. Ich auch, und dafür können wir dankbar sein. Relative Gesundheit, habe ich gesagt. Hundertprozentig gesund ist keiner mehr von uns. Wer das meint, war nur bei einem Arzt, der ihn nicht gründlich genug untersucht hat. Keiner von uns ist mehr hundertprozentig gesund, aber viele erfreuen sich relativer Gesundheit. Dafür sind wir dankbar. Und das dritte Kennzeichen, du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir preisgibt, also Sieg über die Feinde. So wird hier zusammengefasst, was alttestamentlicher Segen war. Ich behaupte nicht, dass die alttestamentlichen Gläubigen nicht auch den Segen einer innigen Gemeinschaft mit Gott erleben konnten. Doch, wir haben eben aus Psalm 34 gehört, aus den Psalmen von David. David hatte auch eine wunderbare geistliche Gemeinschaft mit Gott. Trotzdem wird Segen hier mehr sichtbar, materiell, greifbar beschrieben und zusammengefasst. Aber jetzt kommt ein großer Nachteil. Das müssen wir verstehen. Dieser alttestamentliche Segen, der hatte einen riesen Nachteil. Der war nur geliehen. Das war ein Darlehen. Weißt du, was ein Darlehen ist? Wenn du zur Bank gehst und du möchtest ein Haus kaufen oder bauen oder eine Firma gründen oder du brauchst für irgendetwas Kredit, ein Darlehen, dann prüfen die deine Bonität. Und dann geben sie dir das Geld, sehr gerne sogar. Aber sie werden es zurückverlangen auf Heller und Pfennig, mit Zinsen und Zinseszinsen. Sie werden dir nicht einen Euro schenken. Das ist nur geliehen. Das ist kein Wohltätigkeitsverein, eine Bank. Und du weißt das vorher. Und wenn du das Darlehen unterschreibst, musst du es zurückzahlen. Und so war der alttestamentliche Segen. Nehmen wir doch mal so einen alttestamentlichen Gläubigen, Hiob. Der war gesegnet mehr als alle anderen im Nahen Osten. Riesige Herden, 10 Kinder, gesund, saß im Tor, im Stadtrat seiner Stadt, dem ging's blendend. Ja, und dann kommen die Hiobsbotschaften und er verliert seine Fruchtbarkeit, die Herden werden geraubt. Seine Kinder kommen an einem Tag um, das Haus stürzt zusammen, er erleidet wahnsinnigen Verlust. Das kann keiner von uns ermessen, 10 Kinder an einem Tag zu verlieren. Dann verliert er seine Gesundheit. Er sitzt in der Asche und schabt seine Geschwüre mit einer Scherbe. Viele von euch kennen auch den Schweizer Dr. Roger Liby. Und er hat vor einiger Zeit das Buch Hiob in über 40 Bibelstunden ausgelegt. Da konnte ich einige live verfolgen und da hat er die Krankheit Hiobs beschrieben. Und er hat viele Argumente gebracht dafür, dass Hiob an der Pest gelitten haben könnte. An so etwas wie die Pest, entsetzliche Schmerzen und ganz übel ging's ihm. Er verliert seine Gesundheit. Und er verliert auch seine Gunst, er sitzt nicht mehr im Stadtrat und seine Freunde, die ihn trösten wollen, die setzen ihm in Wirklichkeit zu und Gott jagt sie am Ende davon, dass sie Schuh und Strümpfe verloren haben, diese leidigen Hiobströster. Also ihr seht, er verliert alles, er verliert noch mehr, er verliert auch seine Frau innerlich, die sagt nämlich zu ihm, sage Gott ab. Fluche Gott, sagt sie wörtlich. Aber das hat Hiob nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Zunächst reagiert er vorbildlich, wie wir wissen. Er sagt den Satz, der in die gesamte Weltliteratur eingegangen ist. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er reagiert vorbildlich. Zunächst. Ihr Lieben, wenn jemand einen Angehörigen verliert, ist er oft sehr getragen zuerst durch die Anteilnahme und Gebete der Geschwister. Aber bitte vergesst die Leidtragenden nicht. 6 Wochen oder 3 Monate später, dann fallen sie oft in ein tiefes Loch. Man geht durch gewisse Trauerphasen durch, das wissen wir heute. Und dann, wenn sie realisieren, der andere ist weg und er wird nie mehr wiederkommen, dann fallen sie oft in ein Loch. Und so war es auch bei Hiob. Er verfluchte nicht Gott, aber er verfluchte den Tag seiner Geburt. Und wir würden heute sagen, er war in einer schweren Depression, in einer Verlustdepression. Und wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, dass Hiob im Dunkel war, aber dann irgendwann bricht ein Strahl neutestamentlichen Segens in seine Situation hinein und er ruft aus, und wenn es mir noch so dreckig geht, sage ich mit meinen Worten, aber eines weiß ich, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und Hiob versteht, wenn ich alles hergeben muss in dieser Welt, wenn der sichtbare, materielle Segen, die Fruchtbarkeit, die Gesundheit, der Sieg über die Feinde, das musste ich hergeben, das war nur geliehen. Aber eines werde ich nie mehr hergeben müssen, das ist mein Erlöser, der lebt. Den werde ich nie mehr hergeben müssen. Ihr alle kennt den deutschen Liederdichter Paul Gerhardt. Er hat im 30-jährigen Krieg 3 seiner 4 Kinder verloren, innerhalb von kurzer Zeit. Das ist auch sehr schwer gewesen, schwere Lebensführung. Und dann wird ihm ein Lied geschenkt. Heute werden Lieder gemacht, gell? Da werden so ein paar Reime zusammengeklopft und ja, dann singt man das. Aber ihm wurde ein Lied geschenkt in der Situation. Warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer wird mir den nehmen, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Kennt ihr diese Verse noch? Singt ihr noch die alten Glaubenslieder, wo Theologie drin ist, gesunde Lehre und Kraft und Lebenserfahrung von Menschen? Bitte vernachlässigt diese alten Lieder nicht. Wenn du mal jemanden am Sterbebett trösten musst, dann kannst du viele unserer heutigen Liederbücher zu Hause lassen. Die werden ihm keinen Trost bringen. Dann wirst du zu den alten Glaubensliedern zurückgreifen müssen, wo etwas drin ist. Exkurs beendet. Aber schaut, er erkennt Paul Gerhardt und auch Hiob, beide. Wenn ich auch hier das loslassen muss, eines ist mein bleibender Besitz, mein Erlöser lebt. Aber jetzt müssen wir den Gedankengang noch einen Schritt weitergehen, dass wir wieder zurück zum Epheserbrief kommen. Der Hauptwendepunkt von dem alttestamentlichen Segen, der mehr sichtbar und materiell und greifbar war, hin zu dem geistlichen Segen in der Himmelswelt, war das Kreuz unseres Herrn Jesus. Schaut, jetzt müsst ihr gut mitdenken. Unser Herr Jesus war auch ein Jude, so wie Hiob. Er war ein Jude Und als er dort am Kreuz hing, hatte er keine Fruchtbarkeit, keinen alttestamentlichen Segen, kein Land, kein Vieh, keine Kinder. Er hatte keine Gesundheit. Er war geschlagen mit unserer Krankheit. Und er hatte scheinbar auch keinen Sieg über die Feinde. Sie haben ihn ja dahin genagelt und bald wird er sterben. Seht ihr, überhaupt kein Segen. Das Gegenteil von Segen ist Fluch. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er trug dort auch den Fluch über unsere Sünde und das Zeichen des Fluches sind Dornen. Darum die Dornenkrone. Das ist alles tiefe Symbolik, die uns die Bibel hier zeigt. Dort, wo er für uns zum Fluch wird, zum Unsegen, bringt er den größtmöglichen Segen in diese Welt, den es gibt, nämlich die Erlösung durch sein Blut. Das ist unendlich viel mehr. Die Erlösung durch sein Blut. Erlösung ist mehr als Vergebung. Erlösung ist auch Befreiung von der alten Natur, die uns anklebt durch die Sünde. Und jetzt der letzte Schritt. Jetzt kommen wir zurück zu dem Juden Paulus. Auch Paulus war ein Jude, ein Angehöriger des Volkes Israel, aus dem Stamm Benjamin, wo der erste König Israels herkam. Und Paulus schreibt diesen Epheserbrief 61 nach Christus von Rom aus. Und als er schreibt, hat er auch keinen alttestamentlichen Segen. Er hat keine Fruchtbarkeit, kein Land, kein Vieh, keine Kinder. Er hat keine Gesundheit. Er hat mindestens dieses Augenleiden, wenn nicht auch noch Malaria, Fieber oder andere Sachen, wissen wir nicht. Und äußerlich gesehen hat er auch keinen Sieg über die Feinde. Sie halten ihn gefangen in Rom. Er weiß nicht, was mit ihm passiert. Seht ihr, kein alttestamentlicher Segen. Und dann beginnt er seinen Brief, wahrscheinlich der tiefste Brief, den die Bibel hat, das tiefste von allen 66 Büchern, sagen viele Ausleger, der Epheserbrief. Er beginnt ihn so. Er hat uns gesegnet, also gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder alttestamentlichen Segnung. Von wegen. Seht ihr, was da gesagt wird? Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dann führt er in den folgenden Versen aus, was geistlicher Segen in der Himmelswelt ist. Und an der Stelle muss ich euch leider einmal meine Bibel zeigen. Nicht erschrecken, die ist ein bisschen bunt. Die sieht aus wie die Insel Mainau zur Zeit der Tulpenblüte, wer die mal gesehen hat im Bodensee. Und die sieht auch aus wie die Landkarte des Christophorus Kolumbus, jede Entdeckung eingetragen. Ich zeige euch die deshalb. Hier, wo Paulus von dem geistlichen Segen spricht, Epheser 1, Vers 3 bis 14, macht er den längsten Satz der antiken Literatur. Warum? Warum macht er hier einen langen Satz? Ich habe hier die revidierte Elberfelder Bibel, diese Spitzbuben, die haben da einen Punkt zwischengesetzt, der im Original nicht da war, ja. Da darf man nicht mal einen Punkt zufügen, haben sie aber gemacht, ja. Nur damit wir das besser lesen können. Aber es steht kein Punkt im Originaltext. Ein langer Abschnitt. Er will zeigen, was geistlicher Segen in der Himmelswelt ist. Hier sind ja Kinder. Also Kinder, ihr dürft in der Schule beim Deutschaufsatz nicht so lange Sätze machen. Eure Lehrerin, die wird das alles mit roter Schlangenlinie malen. Ja, bitte immer Punkt und Komma setzen. Paulus, der hat das hier absichtlich gemacht. Und der deutsche Nobelpreisträger Thomas Mann hat es fertiggebracht, Sätze über zwei Seiten zu bilden. Ja, das dürfen nur Nobelpreisträger. Nicht ihr im Deutschaufsatz, macht das ja nicht. Und jetzt entfaltet er, was geistlicher Segen ist. Schaut mal, in ihm, in Christus, sind wir erwählt vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt, bevor Gott das Universum gemacht hat, hat er beschlossen, seinem Sohn eine Braut zu geben, die Gemeinde. Die Gemeinde ist vor Grundlegung der Welt erwählt. Israel ist in dieser Zeit erwählt, als Gott Abraham aus Ur in Chaldäa gerufen hat. Die Gemeinde, vor Grundlegung der Welt. In ihm sind wir vorherbestimmt zur Sohnschaft. Gott wollte viele Söhne haben, nicht nur den einen. Viele Söhne wollte er haben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, Vers 7. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt, Vers 11. Und in ihm sind wir mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist als Unterpfand versiegelt worden. Seht ihr, das ist unendlich viel mehr. Wir sind dankbar für Fruchtbarkeit. Wir sind dankbar für Gesundheit. Wir sind dankbar, wenn wir nicht verfolgt werden und Gunst beim Volk haben. Aber das kann alles genommen werden, teilweise oder ganz. Das wird Gott niemals nehmen. Das ist geistlicher Segen in der Himmelswelt. Damit wir es noch einmal sehen, stelle ich es auf einer Folie gegenüber, damit es sich ganz tief einprägt. Ihr Lieben, das ist alttestamentlicher Segen. Und das ist geistlicher Segen in der Himmelswelt. Du kannst also auf einem Krankenbett liegen und Schmerzen haben. Und das alles gilt trotzdem. Du kannst in der Führerscheinprüfung durchgefallen sein, das wünsche ich aber wirklich niemand. Und das gilt trotzdem. Und du kannst an einem offenen Grab stehen müssen, nächste Woche schon. Und das gilt trotzdem. Das wird Gott nicht nehmen. Das ist geistlicher Segen. So beginnt Paulus den Brief, mit dem, was wir in Christus sind, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Nun muss ich endlich auf die Bedeutung des Sitzens zu sprechen kommen. Schaut, Paulus fährt fort und sagt, Christus hat die Erlösung vollbracht am Kreuz, ist auferstanden, ist zum Vater zurückgegangen und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt in der Himmelswelt, das wissen wir. Wann setzt man sich? Wenn eine Arbeit vollbracht ist, dann setzt man sich. Ihr habt euch jetzt alle gesetzt, nur ich muss arbeiten, deswegen stehe ich hier, ja? Aber man setzt sich, wenn die Arbeit vollbracht ist. Und Christus, der hat die Erlösungsarbeit vollbracht und er hat sich gesetzt. Wir sehen ihn nur einmal stehen, als Stephanus gesteinigt wurde. Da ist er nicht sitzen geblieben. Da steht er. Aber ansonsten, er hat sich gesetzt, heißt, das Erlösungswerk ist vollkommen vollbracht. Und jetzt kommt das Gewaltige. Wir sind mit hineingenommen und wir sitzen geistlich. Wir lesen Kapitel 2, die Verse 4 bis 6. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 4. Gewaltige Aussagen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Ich gebe zu, ich habe 15 Jahre lang über diese Aussage hinweggelesen, ist mir gar nicht aufgefallen, was da steht, was da gesagt wird. Wir dürfen mit sitzen. So, und jetzt sind wir an einem entscheidenden Punkt heute Morgen. Ich werde manchmal gefragt, Herr Block, sagen Sie mir, was ist ein Christ? Können Sie das in einem Satz sagen? Können Sie definieren, was ein Christ ist? Sage ich, ja, das kann ich. Da kann man viele Antworten geben, aber meine Antwort lautet so: Christen sind Menschen, die arbeiten nicht mehr für ihre Erlösung. Punkt. Die haben sich gesetzt. Die rennen nicht rum und opfern und schwitzen und fasten und überschlagen sich vorwärts und rückwärts mit religiösen Übungen und Wallfahrten und Spenden und dies und das. Nein, Christen haben erkannt, einer hat genug getan für allemal und er hat sich gesetzt. Und sie kommen zum Kreuz zu ihm und hören auf mit ihrer frommen Werkerei und setzen sich auch. Christsein beginnt mit Sitzen. Man setzt sich, man hört auf, für seine Erlösung zu arbeiten. Ich kenne die wenigsten, die heute Morgen hier zuhören. Meine lieben Freunde, ich will dir eines heute Morgen sagen. Im Auftrag von Gott sage ich dir das. Wenn du noch unterwegs bist, um deine Erlösung selber zu verdienen, zu erarbeiten, mit aller Anstrengung, mit allem Ernst, du bist auf dem falschen Weg. Du wirst eines Tages auf dem Sterbebett liegen und wirst die bange Frage im Herzen haben, habe ich genug getan? Reicht es aus? Und ich kann dir heute Morgen schon die Antwort geben. Nein, Es reicht nicht aus. Niemals wird es ausreichen. Aber die Gnade reicht aus. Du musst zum Kreuz kommen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich dort bezahlt hast mit deinem Blut, meine Sünden getragen hast und ich komme jetzt und nehme das für mich an und ich setze mich und höre auf, mich selbst erlösen zu wollen mit guten Werken und all diesen Dingen. So beginnt Christsein mit Sitzen. Und ihr Lieben, jetzt möchte ich das noch anwenden auf uns, die wir uns schon gesetzt haben im Bild, die wir gläubig geworden sind. Auch wir müssen weiterhin lernen, wenn wir uns einmal gesetzt haben, das Ruhen in Christus ist wichtiger als das Tun für Christus. Es kann ja eine Zeit kommen, wo wir wegen Krankheit, Alter, Gebrechlichkeit gar nicht mehr viel für den Herrn tun können. Da fallen wir in ein Loch, wenn wir immer auf das Tun fixiert waren. Wir müssen schon früh lernen, dass das Ruhen in Christus, die Gemeinschaft mit ihm, wichtiger ist als das Tun für ihn. Aller wirklicher Dienst für Gott muss aus dem Ruhen in Christus kommen. Und dann möchte ich euch noch eine Beobachtung von Watchman Nee zeigen, die er in diesem Büchlein gemacht hat, die ich genial finde. Der Mann hat schon viel Licht gehabt von Gott. Wir wollen ihn nicht über andere heben, ja, er ist einfach eines von vielen Werkzeugen Gottes. Watchman Nee beobachtet, dass der Mensch am Anfang geschaffen wurde in der zweiten Hälfte des sechsten Tages. Gott hat ja in sechs Tagen die Erde geschaffen und am sechsten Tag in der zweiten Hälfte hat Gott den Menschen, den Adam, gemacht. Folglich war der erste volle Tag, den Adam auf dieser Erde verbracht hat, ein Ruhetag, ein siebter Tag, ein Schabbat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mir nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das erst in diesem Buch gelesen. Und dann sagt Watchman Nee, Adam, der wachte auf am nächsten Morgen und der war noch vollkommen gesund. Der war vital, der hat gestrotzt vor Kraft, der ging zum Schuppen, wollte den Rasenmäher holen und dann mal richtig loslegen im Paradies. Und Gott hat gesagt, Adam, heute ist Ruhetag, heute wird nicht gearbeitet, lass den Krempel stehen im Schuppen, heute musst du ruhen. Und er wollte die ganzen Früchte ernten da von den Bäumen, nix da. Adam musste sein Leben mit einem Ruhetag beginnen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und jetzt sagt Watchman Nee einen genialen Satz. Gott arbeitete, bevor er ruhte. Der Mensch muss ruhen, bevor er arbeiten kann. An diesem Satz buchstabiere ich schon 43 Jahre und 6 Monate, so lange wie ich gläubig bin. Der Mensch muss ruhen, bevor er arbeiten kann. Die Bibel zeigt uns, zuerst Stille, dann Aktivität, zuerst Ruhen, dann Tun, zuerst Sammlung, dann Sendung, zuerst Maria sein und dann Martha. Und wir sind alle Martha-Naturen, auch wir Männer. Es ist leichter, 7 solche Vorträge am Stück hintereinander zu halten, als wie eine Stunde im Gebet zu ruhen. Wir sind sowas von aktiv. Menschen in Süddeutschland sagt man schaffig, ja. Die Schwaben sagen schaffig. Der Mensch muss ruhen, bevor er arbeiten kann. Also, sitze. Zweitens, wandle. Ab Kapitel 4 spricht Paulus kein einziges Mal mehr von Sitzen, sondern nur noch vom Wandeln. Mit anderen Worten, wer sich gesetzt hat, wer sich die Erlösung hat schenken lassen, der hat den ersten Schritt gemacht zum geistlichen Wachstum, aber jetzt geht es weiter, jetzt muss er wandeln. In kleinen Schritten des Gehorsams umsetzen, was Gott ihm zeigt. Das ist der Wandel. Wandel beschreibt 24 Stunden eines Christen am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir wandeln also nicht nur in der Gemeinde, wir wandeln in der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, wir wandeln auch im Urlaub, wir wandeln überall. Und die Rentner müssen auch wandeln. Das ist so eine besondere Gruppe, die Rentner. Ne? Man sagt Rentner, das kommt von Rennen. Und Pensionäre, das kommt von Pennen. Ich weiß nicht, was du mal werden willst, aber die Rentner, das ist ein ganz besonderes Völkchen. Ne? Die trifft man fast nicht mehr zu Hause an. Die sind immer unterwegs und immer was zu schaffen. Ich habe das mit Augenzwinkern gesagt. Schaut mal, 5-mal spricht er vom Wandel. Wandel würdig der Berufung. Wandel im Kontrast zu den heidnischen Nationen, Wandel in der Liebe, Wandel als Kinder des Lichts, Wandel als Weise. Noch einmal, wer sich gesetzt hat, der soll auch wandeln. In Liebe und Dankbarkeit zu Gott soll er wandeln. Und vielleicht versteht nicht jeder Wandel im Kontrast zu den heidnischen Nationen. Das führt er aus hier in Kapitel 4. Paulus macht hier einen Kontrast. Er sagt, wir leben nicht mehr so, sondern so. Wir wandeln nicht wie die Heiden, die Gott nicht kennen, die verfinstert sind am Verstand, sondern dagegen, ist ein Kontrastwort, dagegen erneuern wir uns in der Gemeinschaft mit dem Herrn täglich. Wir legen ab das Alte und wollen nicht mehr sündigen. Wir legen immer und immer wieder ab Lüge, Diebstahl, Zorn, all die Sachen, die vom alten Wesen her noch an uns kleben. Wir müssen sie immer wieder ablegen im Umkleideraum der Liebe Gottes und das Neue anziehen, Nachahmer Gottes werden. Wir wandeln nicht mehr in der Finsternis, sondern im Licht. Seht ihr den Kontrast? Einen stärkeren Kontrast gibt es gar nicht wie Finsternis und Licht. Nicht mal Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern wir wandeln weise, kaufen die Zeit aus. Wir saufen uns nicht voll Wein, Schnaps, Bier, Spirituosen, sondern wir werden voll Geistes. Wir lassen uns immer wieder neu vom Geist erfüllen. Übrigens, meine lieben Freunde, die Bibel spricht davon, dass man den Heiligen Geist nur einmal in seinem Leben empfangen kann. Du kannst ihn nur einmal empfangen. Er ist eine Person der Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er kommt in ein Menschenleben hinein. Wenn jemand Christus annimmt, dann nimmt er Wohnung in uns durch den Heiligen Geist. Du kannst ihn nur einmal empfangen, aber du kannst 100.000-mal mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Auch heute Morgen kann eine Stunde sein, wo wir neu erfüllt werden mit dem Geist, weil wir unter seinem Wort und unter dem Wirken seines Geistes hier zusammen sind. Ich will euch nicht verwirren, aber diese Folie, die halte ich für auch genial, ist nicht von mir, ist von dem amerikanischen Bibellehrer Barry Sinclair. Ihr müsst das nicht einzeln lesen. Ich will euch nur zeigen, dem ist aufgefallen, wie Paulus hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, über den Wandel spricht. Er nennt die Dinge, die wir ablegen sollen, links in der Spalte. Er nennt die Dinge, die wir stattdessen anziehen sollen, in der mittleren Spalte. Und er gibt sogar eine Begründung, als wenn wir eine bräuchten, ja? Aber er gibt eine Begründung. Nehmen wir mal die ersten beiden Spalten oben. Wir legen die Unwahrheit, die Lüge immer und immer wieder ab. Glaubt ja nicht, dass ihr am Tag eurer Bekehrung die Lüge ein für alle Mal abgelegt habt. Wir legen sie immer wieder ab, wenn wir merken, oh, das war eben nicht richtig dargestellt. Das war nicht korrekt. Da habe ich übertrieben. Da habe ich die Unwahrheit gesagt, einen anderen Eindruck erweckt. Wir ziehen die Wahrheit an. Warum? Weil wir untereinander Glieder sind, wollen wir uns doch nicht belügen. Wir legen den Zorn ab, ziehen kontrollierten Ärger an. Warum? Weil wenn Zorn frei laufen gelassen wird, kann es Verwundete und Tote geben. Da geben wir dem Teufel Raum und das wollen wir nicht. Seht ihr? Und so könnten wir jetzt alle durchgehen. Dafür haben wir nicht die Zeit. Ihr seht, wie Paulus das aufbaut. Und Paulus war ein sehr praktischer Mensch. Er beginnt seine Briefe oft so, dass er am Anfang einen Lehrteil entfaltet, Lehre, gesunde biblische Lehre. Und dann kommt er zur Anwendung, zur praktischen. Und so macht er es ja auch hier. Er wird ganz praktisch. In Kapitel 5, Vers 3 nennt er 2 Bereiche, wo sich auch der Wandel von Christen offensichtlich in der Finsternis abspielen kann. Er nennt 2 Bereiche. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden. Habsucht ist die Sünde nach William MacDonald, die nie bekannt wird. William MacDonald, dieser amerikanische Christ, den ich sehr geschätzt habe, der hat einmal eine Predigt gehalten, die Sünde, die nie bekannt wird. Und dann hat er über Habsucht gesprochen. Und da sagt er in dieser Predigt, er hat 60 Jahre lang Sündenbekenntnisse gehört von Menschen, die in seiner Gegenwart ihr Leben bereinigt haben und Sünde ans Licht gebracht haben. Und nie war einer dabei, der Habsucht bekannt hat. Warum nicht? Weil wir das Sparsamkeit nennen. Nicht ganz. Nichts gegen eine gesunde Sparsamkeit und Vorsorge. Dagegen ist die Bibel nicht. Aber Habsucht ist genau definiert. Wenn wir uns bereichern wollen und dabei geneigt sind, illegale Dinge zu tun, krumme Wege zu gehen, zu betrügen, andere Menschen oder den Staat, dann sind wir habsüchtig. Heute vor einer Woche habe ich in Bolivien gepredigt. Und dann sagten mir die Brüder, hier in diesem Land musst du immer, wenn du etwas kaufst, die Frage stellen, mit Rechnung oder ohne Rechnung. Und wenn du sie nicht stellst, fragt dich der Verkäufer. Immer wird gefragt, mit Rechnung oder ohne Rechnung. Ohne Rechnung ist besser, gell? Da ist dann keine Steuer auf der Rechnung ausgewiesen. Dann geht die Hälfte in seine Tasche und die andere Hälfte in deine Tasche. Aber gibt's das nicht hier auch? Ist Schwarzarbeit nicht ein Krebsgeschwür unserer Gesellschaft? Und ich kann es nicht fassen, wie großzügig manche Christen da sind auf dem Gebiet im Umgang mit Geld. Die haben etwas nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, wie unser Herr in den Evangelien auf nichts so sehr Wert legt, wie auf einen korrekten Umgang mit Geld. Lest einmal das Lukas-Evangelium, da werdet ihr es am deutlichsten sehen. Ganz korrekter Umgang mit Geld. Vor Gott und Menschen ein gutes Gewissen haben im Umgang mit Geld. Nichts Krummes machen. Nicht bei Steuer und nicht bei Zoll. Ich fahre immer wieder in die Schweiz und dann nehme ich auch Bücher mit in die Schweiz. Ihr macht euch keine Vorstellung, was das für eine Prozedur ist, wenn ich Bücher mit in die Schweiz nehmen will. Schweiz ist nicht in der EU. Ich muss die schon vorher beim Zoll in Fulda anmelden. Dann komme ich da an die Grenze. Da werde ich vom Pontius zu Pilatus geschickt, vom deutschen Zoll zum Schweizer und wieder zurück. Und da hänge ich da 3 Stunden. Aber ich darf die Bücher nicht in die Schweiz schmuggeln. Das ist kein kommunistisches Land. Da ist Religionsfreiheit. Wenn ich dort Bücher verkaufen will, muss ich den armen Schweizer Staat mit 2,5% Mehrwertsteuer unterstützen. Sonst bricht er doch zusammen, wenn er meine Mehrwertsteuer nicht kriegt. Ja? Versteht ihr? Aber ich muss das. Sonst bin ich habsüchtig. Wenn ich sage, ach komm, die erwischen mich doch nicht, ich habe die Bücher im Kofferraum und fahre da einfach durch. Das darf ich nicht. Versteht ihr? Da muss ich die Bücher daheim lassen. Und du darfst nicht, wenn du arbeitest irgendwo zusätzlich zu deinem Angestelltenverhältnis oder wenn du selbstständig bist, ohne Rechnung deine Arbeit verkaufen. Das darfst du nicht. Dann betrügst du den Staat um die Steuern und um Sozialversicherungsbeiträge und all diese Sachen. Dann bist du habsüchtig. Ja, wenn ich sowas sage, dann kommt hinterher wieder ein Mütterchen zu mir und sagt, Bruder, ich habe noch eine Putzstelle, ich verdiene noch 50 Euro im Monat dazu. Und dann sage ich, Mütterchen, das darfst du. Rentner haben Freibeträge, musst du dich erkundigen, du darfst bis zu einem bestimmten Freibetrag darfst du dazu verdienen. Aber dann sitzen da manchmal Unternehmer, die haben Leute angestellt, offiziell auf 450 Euro Basis oder jetzt der höhere Satz, und in Wirklichkeit zahlen sie ihnen 2.500 bar auf die Hand. Das meine ich. Also, bitte, korrekt sein, nicht habsüchtig. Wenn wir uns bereichern auf Kosten anderer und krumme Dinge machen, sind wir habsüchtig. Illegale Computerprogramme sind auch Sünde. Damit die jungen Leute hier auch mal was haben, die Schwarzarbeit ist für die weit weg, ja. Mein Nachbar kommt und sieht hier auf diesem Rechner das Programm Acrobat. Nicht den Reader, der ist kostenfrei, ja. Aber das Programm, das hat 350 Euro gekostet. Dann sagt er, bist du bekloppt? Hast du das gekauft? Das hättest du doch von mir kriegen können. Schwupp, wäre das auf deiner Festplatte gewesen. Da musste ich ihm wieder sagen, du weißt doch, ich bin Christ. Ich möchte vor Gott und vor Menschen ein gutes Gewissen haben. Wenn Entwickler daran arbeiten und so ein Programm entwickeln, dann hat es eine Lizenz und dann muss ich das kaufen und kann das nicht einfach auf meine Festplatte drauf tun. Das geht nicht. Das sieht Gott. Ach, ich könnte hier eine Stunde weiterreden. Ein Beispiel noch. Ich gehe mit einem Bruder durch ein Wohngebiet. Und es war ein russlanddeutsches Wohngebiet. Und ich staune über die Häuser, über die Paläste, die da gebaut worden sind. Und Und dann sagt er auf einmal so einen Nebensatz, haut er das raus. Ja, aber hier ist kein Haus ohne Schwarzarbeit gebaut worden. Da bin ich stehen geblieben auf der Straße und habe gesagt, was sagst du da gerade? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr Lieben, ihr dürft helfen beim Bau, bei euren Verwandten hier in der Gemeinde. Ihr könnt helfen. Ihr könnt sogar Geld verlangen, wenn ihr so gute Arbeiter seid. Du kannst sogar eine Geldsumme verlangen, aber du musst sie angeben bei deiner Steuererklärung. Und wenn du in den Freigrenzen bist, da in den Freipauschalen, dann brauchst du nichts zusätzlich bezahlen. Aber wenn du drüber bist, dann musst du dafür Steuern entrichten. Ist das so schwer? Da kannst du nicht sagen, die in Düsseldorf, die werfen die Milliarden raus und die in Berlin noch mehr, die werfen gleich Hunderte raus. Das machen die, aber dafür müssen die sich verantworten. Dafür müssen die vor Gott gerade stehen, nicht du. Du musst Steuern bezahlen. Paulus schreibt das, als Nero an der Macht war. Wisst ihr, was der mit den Steuern der Christen gemacht hat? Seine rauschenden Orgien finanziert. Aber das war Paulus Schnuppe. Er hat geschrieben, ihr müsst Steuern entrichten. Können wir da jetzt weitergehen? Gut. Na, aber eins kriegt ihr noch. Voltaire, das war ein Spötter, ein Aufklärungsphilosoph in Frankreich. Und er hat sich mal zu seiner Zeit die Christen genau unter die Lupe genommen und dann hat er einen Satz rausgehauen, der muss uns allen die Schamröte ins Gesicht steigen lassen. Dann hat er gesagt, wenn es ums Geld geht, haben sie alle dieselbe Religion. Diese hier, ja? Oder außerhalb von Baden-Württemberg spricht man vom schwäbischen Schwimmen. Man sagt, die Schwaben würden so schwimmen. Hoffentlich beleidige ich jetzt niemand hier, ja? Ich habe nichts gegen Schwaben, aber ich glaube, das können andere Landsmannschaften auch. Das können die Westfalen auch und die Russlanddeutschen und die Rumäniendeutschen und alle können das. So schwimmen. Und das dürfen wir nicht. Diesen bösen Satz von Voltaire, den müssen wir mit unserem Leben widerlegen. Und das möchte ich euch wirklich sagen. Seid korrekt im Umgang mit Geld. Und der zweite Bereich, wo sich Wandel in der Finsternis abspielt, ist natürlich die Unzucht. Das sind die beiden großen Gebiete, wo der Teufel sich austobt, ja, im Umgang mit Geld und im Umgang mit Sexualität. Und ich will da nicht lange stehen bleiben, braucht ihr keine Angst haben. Ich will nur sagen, auf keinem Gebiet ist es dem Teufel gelungen, die gute Gabe Gottes so gründlich in den Schmutz zu ziehen, wie auf dem Gebiet der Sexualität. Das wissen alle hier im Raum, die älter als 12 Jahre alt sind. Und die anderen werden es später noch erfahren. Und ihr Lieben, wir sind Menschen. Man kann mal etwas Falsches hören. Man kann etwas Falsches anschauen. Man kann etwas Falsches tun. Man kann an einen falschen Ort gehen. Das kann jedem von uns passieren. Aber niemand darf sich daran gewöhnen. An einen Wandel in der Finsternis. Dürfen wir uns nicht gewöhnen. Neulich habe ich einen Satz gelesen, leider stand nicht dabei der Autor, die Quelle, also ist nicht von mir. Da hat jemand gesagt, der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich immer bei deiner Sünde. Du alter Lügner, du Habgieriger, du Hurer, er ruft dich immer bei deiner Sünde. Gott kennt zwar genau deine Sünde, aber er ruft dich immer bei deinem Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Was für ein Unterschied. Ja, wir dürfen aufstehen und weitergehen. Wir wollen nicht im der Finsternis bleiben. Noch ein letzter Gedankengang, bevor wir schließen. Schaut mal, Paulus wusste, wenn wir wandeln in dieser gottfeindlichen Welt, dann brauchen wir einen Orientierungspunkt. Ich bin immer wieder auf Freizeiten mit Gemeinden, auch in Österreich. Und wenn wir da eine Wanderung machen, ich denke an eine zu einem Aussichtsturm. Und man konnte den Turm schon sehen an dem Punkt, wo wir weggelaufen sind, wo wir gestartet sind. Und er kam immer näher und bald wusste man, man ist am Ziel. Das ist so schön, wenn man das Ziel vor Augen hat, wenn man weiß, wohin man läuft. Als ich bei der Bundeswehr war, haben wir Nachtmärsche gemacht, im Dunkeln, stundenlang durch die Nacht gelaufen. Keiner wusste wohin, ja. Das ist was ganz anderes. Das ist viel schlimmer, als wenn man das Ziel sieht. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Seht ihr, was unser Orientierungspunkt ist für unseren Wandel? So wie Gott in Christus euch vergeben hat, sollen wir einander vergeben. Wie Gott in Christus euch geliebt hat, sollen wir lernen, einander zu lieben. Und wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sollen wir Ehemänner lernen, unsere Ehefrauen zu lieben. Seht ihr, er stellt uns Christus, Christus, Christus und noch einmal Christus vor Augen. Das ist unser Orientierungspunkt. Und zusammengefasst finden wir den gesamten Wandel des Christen in Kapitel 5, Vers 14 des Epheserbriefs. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. In manchen Übersetzungen steht hier fälschlicherweise, und der Christus wird dich erleuchten. Das ist durch Luther reingekommen. Luther hat grandios übersetzt für die schlechten Werkzeuge, die er vor 500 Jahren hatte. Aber hier hat er einen kleinen Schnitzer gemacht. Nicht erleuchten. Die Epheser waren schon längst erleuchtet. Der Christus wird dir leuchten. Er sagt hier mit anderen Worten, nicht Mose leuchtet uns mit dem alttestamentlichen Gesetz. Das Gesetz ist weder Heils- noch Heiligungsweg. Nicht Mose leuchtet uns. Nicht die orthodoxen und katholischen Heiligen leuchten uns mit ihren Werken. Nicht Albert Schweitzer leuchtet uns. Nicht mal Mutter Teresa leuchtet uns. Sondern Christus leuchtet uns, schreibt Paulus. Verstehen wir? Ich sage nicht, dass die nicht großartige Lebensleistung gehabt hätten, die Menschen, die ich da aufgezählt habe. Aber Christus leuchtet uns. Das ist unser Orientierungspunkt. Drittens, stehe. Ihr seht, wie Paulus das genial aufbaut. Sitze in der vollbrachten Erlösung. So beginnt geistliches Wachstum. Ich habe verstanden, ich durfte mich setzen. Ich arbeite nicht mehr für meine Erlösung. Sie ist schon vollbracht. Und dann wandle ich im praktischen Gehorsam und setze in kleinen Schritten des Gehorsams um, was Gott mir zeigt. In einer Predigt, in einem Buch, in einem Gespräch. Und stehen gegenüber dem Feind. In Kapitel 6, Vers 10 schreibt er, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir stehen also nur im Herrn, nicht in uns. Und der Imperativ, den finden wir in Kapitel 6, Vers 14, so steht nun, umgürtet an euren Lenden. Und dann entfaltet er dieses Stehen gegenüber dem Feind anhand der geistlichen Waffenrüstung. Das werde ich jetzt nicht ausführen, darüber wird oft gepredigt, das kommt sogar in jeder dritten Jungscharstunde dran, weil die Jungs das so lieben, ja. Aber ihr seid mit Jungs nicht so gesegnet, hier sind sehr viele Mädchen, aber Mädchen freuen sich da vielleicht auch. Über die Waffenrüstung, 7 Teile, und er wendet sie geistlich an. Wenn ihr es mal sehen wollt, das ist aber jetzt richtig martialisch, ja. So waren die römischen Legionäre gerüstet, im buchstäblichen Sinn. Die waren so gut geschützt, so sind die vorgerückt. Das waren Kampfpanzer auf 2 Beinen. So haben die ganze damalige Welt erobert. Die waren perfekt geschützt, ja. Und das gebraucht Paulus und wendet es geistlich an, einen geistlichen Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir haben keine menschlichen Feinde. Nicht die Russen sind unsere Feinde und nicht die Ukrainer und nicht die Amerikaner und nicht die Franzosen, sondern böse Geister unter dem Himmel. Das haben auch manche Christen irgendwie vergessen. Wir haben keine menschlichen Feinde. Böse Geister unter dem Himmel, sagt der Apostel Paulus. Das sind unsere Feinde. Ich schließe mit einem geistlichen Vierzeiler. Die ersten beiden Zeilen kennt ihr, da bin ich sicher. Die sind sehr bekannt. Danken schützt vor Wanken, stimmt. Und Loben zieht nach oben, das stimmt auch. Das kennt ihr. Aber das geht noch weiter. Zweifel sind vom Teufel. Und Siegen kommt nicht vom Liegen. Paulus sagt, sitze, wandle, stehe. Vom Liegen und auf allen Vieren rumkriechen hat er nicht gesprochen. Aber seien wir ehrlich, manchmal kommen wir geistlich gesehen eher robbend in die Gemeinde. Ja, wir kommen normal, aber geistlich sind wir irgendwie am Boden und robben und bewegen uns kriechend und liegen. Aber wir dürfen wieder aufstehen. Auch heute Morgen in diesem Gottesdienst, wenn jemand gekommen ist, geistlich, dem es nicht gut ging, du darfst wieder aufstehen. Es ist Gottes größte Freude, seine gefallenen Kinder wieder aufzuheben. Wir haben ja gerade diese drei Enkelkinder nacheinander gekriegt, unsere Enkelmädchen. Wir haben auch lauter Mädchen, ne? So wie ihr hier. Und auf jeden Fall, da wird jetzt bald wieder eine laufen lernen, die Jüngste. Die wird jetzt bald ein Jahr. Und wenn sie da mal hinfallen, glaubt ihr, mein Sohn, der nimmt sie dann und legt sie auf die Schulter und sagt, ach komm, du lernst das Laufen nie, wir tragen dich für den Rest deines Lebens. Das machen Eltern nicht, ja, die klopfen das Kind aus, wenn es schmutzig geworden ist und stellen es hin und bald rennt es und die Eltern müssen schauen, dass sie noch hinterherkommen. So ist das. Man lernt Laufen auch, indem man ab und zu fällt und wieder aufsteht. Das gehört dazu und so auch im geistlichen Leben. Vielleicht war das für einen von uns wichtig heute Morgen. Du darfst wieder aufstehen und neu sitzen, wandeln und stehen.